Im Propheten Hosea begegnet uns in einer Dimension, wie wir sie für die weit zurückliegende Zeit uns eher nicht vorstellen können, eine Unbußfertigkeit, die sich auf eine geheimnisvolle Weise mit der heutigen deckt. Ich lese, wenn Ephraim redete, war Schrecken. Es erhob sich in Israel, aber es wurde schuldig durch Baal und starb. Und nun fahren sie fort zu sündigen und machen sich ein gegossenes Bild aus ihrem Silber, Götzenbilder, entsprechend ihrer Kunstfertigkeit, Arbeit von Handwerkern ist alles. Von denen sagt man, die Menschen opfern, küssen Gräber. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, die von der Tenne weht und wie Rauch aus der Luke. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Einen Gott außer mir kennst du nicht und es gibt keinen anderen Retter als mich. Ich habe dich ja gekannt in der Wüste, im Land der Gluten. Ihrem Weideplatz entsprechend wurden sie auch satt. Sie wurden satt und ihr Herz überhob sich, darum vergaßen sie mich. So wurde ich für sie wie ein Löwe, wie ein Leopard lauere ich am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, die der Jungen beraubt ist, und zerreiße den Verschluss ihres Herzens. Ich fresse sie dort wie eine Löwin. Die Tiere des Feldes zerfleischen sie. Es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in all deinen Städten? Und wo deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Obersten? Ich gab dir einen König in meinem Zorn und ich nahm ihn weg in meinem Grimm. Die Schuld Ephraims ist zusammengebunden, aufbewahrt seine Sünden. Kommen die Geburtswehen für ihn, ist er ein unverständiger Sohn. Denn wenn es Zeit ist, tritt er nicht in den Muttermund ein. Aus der Gewalt des Scheol sollte ich sie befreien, vom Tod sie erlösen. Wo sind, o Tod, deine Dornen? Wo ist, o Scheol, dein Stachel? Mitleid ist vor meinen Augen verborgen. Denn er trennt zwischen Brüdern. Wie ein Ostwind wird der Feind kommen, ein Wind des Herrn, der aus der Wüste steigt, dann trocknet sein Brunnen aus und seine Quelle versiegt. Er plündert den Schatz, alles kostbare Gerät. Wieder, wie immer, oder wie fast immer bei prophetischen Worten, auf den ersten Blick schwer verständlich. Eine Aneinanderreihung von Aussagen, wo man sich fragt, wo ist denn eigentlich der rote Faden? Und erst wenn wir uns dem Text widmen, in seiner Tiefe und in seiner Verknüpfung mit den anderen Stellen des Wortes Gottes, erschließt er sich aus meiner Sicht auf eine faszinierende Weise, dass wir Erkenntnisse gewinnen, die wir in unserem Leben praktisch umsetzen sollten oder auf die es zu achten gilt. So wird deutlich, dass der erste und der letzte Vers zusammenhängen. Die sind wie so ein Klammer um dieses Kapitel. Wenn Ephraim redete, war Schrecken. Er erhob sich in Israel. Wer war Ephraim? Wenn man ihn mal inmitten seiner Brüder sieht.
Ephraim wurde gerechnet zu Jakobs Söhnen.
Ja.
Und Jakob, glaube ich. Und Ephraim war ein vorgezogener, zweitgeborener Sohn vor Manasse, Josefs Sohn.
Genau. Ephraim kam mit seinem Bruder Manasse anstelle Josefs in die Mitte der 12 Söhne Israels. Und er hat ein Privileg, dass er nämlich als Nicht-Erstgeborener in die Erstgeburtsrechte eingesetzt wird. Und insofern erinnert er mich, und ich denke, darf man das so generalisieren, ist er ein Vorbild für uns, für die Heiden, die eigentlich keinen Anteil hätten an den Rechten des Gottesvolkes, die aber eingepfropft sind und die sogar privilegiert sind gegenüber dem Volk Israel, dass sie nämlich die Erstgeburtsschar sind. Wir sind als die durch das Blut Jesu erkauften diejenigen, von denen sich der Erstgeborene, der genannt wird, der Erstgeborene von vielen Brüdern. Jesus ist der Erstgeborene von vielen Brüdern und wir sind in ihm und in ihn hineinversetzt und sind um seines Namens willen privilegiert. Wenn Ephraim redete, war Schrecken, es erhob sich in Israel. Und da haben wir ein Phänomen, was man auch besonders den heutigen Tag beobachten kann. Ist jemand privilegiert, führt das eben nicht automatisch zur Dankbarkeit und zur Demut, sondern häufig zur Selbstüberschätzung. Es erhob sich in Israel. Und es wurde schuldig durch Baal und starb. Dieser privilegierte Stamm, wo man sagt, von seiner Herkunft her, von Josef, von der bevorzugten Stellung, die er hatte, aus geistlicher Berufung, denn die Träume, die Josef hatte, waren ja aus dem Geist Gottes herausgekommen. Sie haben sich bestätigt, es waren prophetische Träume. Dieses Privileg und noch zusätzlich die Bevorzugung vor seinem älteren Bruder Manasse machen Ephraim zu was ganz Besonderes. Und dann ist er Führer des Nordreiches. Ich weiß nicht genau, ich denke, der Jerobeam dürfte diese Abstammung von Ephraim heraus haben. Aber zumindest in seinem Gebiet war dann die Königstadt Samaria. Es ist seiner Verantwortung zuzurechnen, dass dann dieses ganze Nordreich, die ganzen 10 Stämme, sich von Gott weggewendet haben, den Baalim nach und untergehen. Und wenn wir das mit heute vergleichen, wie sich die Christenheit über Jahrhunderte, man muss sagen über Jahrtausende, über seinen Bruder über Israel hinweggesetzt hat. Und wie es heute in einer Vermessenheit, wie heute die Christenheit in einer Vermessenheit über die Juden lästern und sagen, naja, wir sind an deren Stelle getreten, weil sie sich von Gott abgewandt haben, weil sie Jesus nicht als ihren Messias anerkennen. Deswegen gehören uns Bund und Verheißungen Gottes an Israel und gleichzeitig sich versündigt weit schlimmer als Israel. Das lässt mich fürchten, dass wir dieses Kapitel eigentlich als Bußpredigt an die gesamte Christenheit zu richten hätten. Wir, meine ich nicht, als dass wir was Besseres sind, sondern wir, die wir in der Verkündigung Gottes stehen, seines Wortes stehen. Und deswegen muss sich dieses Wort, was wir heute lesen, zuerst natürlich auch auf uns beziehen, persönlich. Gibt es etwas, was aus diesem Text in meinem Leben eine Entsprechung hat? Und wenn ich sage, der erste und der letzte Vers sind gleichsam eine Klammer um dieses Kapitel, dann heißt es, wenn Ephraim redete, war Schrecken, er erhob sich. Und Vers 15, der letzte Vers, denn er, Gott, trennt zwischen Brüdern. Die Trennung zwischen Brüdern ist wie eingetreten und wann eingetreten, wenn ich das auf die Zeit damals beziehe. Wann ist diese Trennung zwischen Brüdern eingetreten? Und in welcher Weise? Ne, viel später noch. Solange diese beiden Königreiche, das Königtum Juda und das Königtum des Nordreiches, also in Samaria waren, hat Gott immer noch Propheten zu beiden gesendet. Und es waren nicht wenige der Propheten, die sogar in beiden Teilen des Volkes Israel ihren Auftrag hatten. Es gab einige, die waren nur nach Jerusalem gesandt, es gab einige, die waren nur nach Israel gesandt, aber die großen Propheten Elia und Elisa waren unterwegs und haben in beiden Teilen ihren Auftrag gehabt, und auch von den kleinen Propheten lesen wir von einigen, dass sie ausgesandt waren und jeweils in anderen Gebieten tätig waren. Und auch die Reformbestrebungen, zum Beispiel eines Königs wie Josia, richten sich auf beide Teile Israels. Aber die Trennung ist endgültig mit der Wegführung des Nordreiches nach Assyrien. Das ist was anderes als die babylonische Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft kam später. Und die Rückführung aus Babylon betrifft nicht die zwölf Stämme, sondern nur die Juden. Von daher redet man eigentlich von dieser Zeit von den Juden und nicht mehr von Israel. Heute meint man Israel und sagt aber die Juden. Es ist dort eine Trennung im Gericht vollzogen worden, die nicht reversibel war. Natürlich gab es auch und gibt es auch besonders am heutigen Tag Israelis, die aus den anderen Stämmen sind. Und es gibt auch eine Rückführung heute aus allen Stämmen Israels. Aber die Trennung, die dort gemacht worden ist, war eine Trennung des Gerichts, die sich erhoben hatten, die eine besonders herausragende Bedeutung hatten und die diese herausragende Bedeutung genutzt haben, um von Gott abzufallen, die hat Gott abgeschnitten, aus der Mitte seines Volkes weggetan. Er trennt zwischen Brüdern. Merkwürdiger Satz, wo wir heute doch alle hören und wissen und meinen, alles, was sich Christ nennt, müsste sich zusammentun. Ökumene, Allianz, das sind so die großen Schlagworte, alles in eines zusammenzuführen, das ist die große Hoffnung, dass Jesus alles sowieso zusammenhaut in einen Topf. Und wir müssen eher damit rechnen, dass Gott, dass er trennt, dass er eine Scheidung macht. Das ist das, was Jesus nämlich mehrfach sagt, seinen Jüngern und bis auf den heutigen Tag: Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert und Entzweiung bis hin in die Familien. Ich sage das bewusst, dass wir nicht hier aus diesen Worten ableiten, dass wir als Streithanseln uns mit allen überwerfen und sagen, aber wir sind deswegen die besten Christen, dass wir uns mit niemandem vertragen können. Das mit Sicherheit nicht. Aber es ist von Gott, dass es bestimmte Scheidungen gibt. Und zwar zwischen denen, die ihm gehorchen, und denen, die nur seinen Namen als eine Verzierung tragen. Denn diese erste Trennung unter Jerobeam, als die 10 Stämme vom Stamm Davids weg abfallen und als Jerobeam im Gegenkönigtum zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, aufbaut, da gibt es als erstes eine große Reaktion, dass nämlich das jüdische Königreich sofort mobil macht und versucht, diese Abspaltung mit Gewalt wieder rückgängig zu machen. Und es wird ein Prophet zu dem König Rehabeam gesandt und hat gesagt, ihr sollt nicht gegen eure Brüder ziehen, denn vom Herrn aus ist diese Sache geschehen. Diese Scheidung ist von Gott aus nicht nur zugelassen worden, sondern gemacht worden. Aber sie ist immer ein Zeichen des Gerichtes. Von daher ist die Trennung unter Gläubigen niemals ein Grund zur Freude, aber sie dürfte in der Regel zu respektieren sein als im Gericht Gottes. Es ist was Schlimmes, wenn Nachfolger Jesu auseinanderlaufen, und trotzdem ist es unumgänglich. So wie es im 2. Korintherbrief heißt. Es ist unmöglich, dass keine Spaltungen unter euch seien. Auf dass die Bewährten offenbar werden. Es lässt sich nicht vermeiden, dass sich das Volk Gottes spaltet, und zwar spätestens dann nicht, wenn ein Teil, und zwar gerade noch ein bedeutender Teil, des Volkes Gottes in die Irre geht. Und zwar diejenigen, die führen. Wenn die Führer des Volkes Gottes in die Irre laufen, dann muss es zur Spaltung kommen. Sonst läuft das ganze Volk Gottes in die Irre. Und ein zweiter Zusammenhang den ersten Versen des Kapitels 13. Es wurde schuldig durch Baal und starb, und nun fahren sie fort zu sündigen und machen sich ein gegossenes Bild aus ihrem Silbergötzenbilder, entsprechend ihrer Kunstfertigkeit, Arbeit von Handwerkern ist alles. Von denen sagt man, die Menschen opfern, küssen die Kälber. Darum werden sie sein wie die Morgenwolke und wie Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, die von der Tenne weht und wie Rauch aus der Luke. Drei Bilder zum Schluss. Ich gehe auf den Zwischenvers erst nachher ein. Sie werden sein wie die Morgenwolke und wie Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, die von der Tenne weht und wie Rauch aus der Luke. Was ist diesen vier Dingen gleich?
Es vergeht also so viel weg, es bleibt nicht am Ort.
Richtig. Eine kurze Zeit sichtbar, dann verschwunden. Und alle diese Bilder, diese vier Bilder, Morgenwolke, Tau, Spreu und Rauch, begegnen uns in anderen Zusammenhängen in der Bibel wieder. Wie zum Beispiel? Ich will auch wieder nicht auf alles eingehen, ich möchte nur zwei Beispiele machen.
Der Bauer wird das Korn trennen, Spreu von den Weizen.
Gott wird im Endgericht Spreu und Weizen trennen. Das ist dieses Gleichnis, was Jesus sagt, dass die Knechte ausgehen und das Unkraut rausreißen wollen, was zwischen den Weizen aufwächst. Und es wird ihnen verwehrt. Er sagt, wartet bis zur Ernte. Und dann wird es zusammen abgeändert werden und mit der Spreu zusammen verbrannt werden. Und die Spreu ist das, was gewurfelt wird, nach dieser orientalischen Methode, an einen erhöhten Platz, bei Wind, das geerntete und gedroschene Getreide so lange mit der Wurfschaufel in die Luft zu schmeißen, bis der Wind die ganze Spreu davon getragen hat. Und die wurde danach verbrannt. Weggeweht, das Schwere, die Frucht fällt nach unten. Anderes Beispiel ist für mich in diesem Zusammenhang das Entscheidendste. Und wie der Tau, der früh verschwindet. Man denkt, das ist eine Erfrischung. Tau ist ja was Wichtiges, denkt man so. Das begegnet uns im Zusammenhang mit dem Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist. Unser Leben ist wie ein Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist, dann verschwindet. Wie ein Rauch, der aus der Luke verweht. Oder wie ein Tau, der trügerisch ist, kein Regen. Vom Tau alleine wächst nichts. Es ist keine durchgängige Erfrischung. Es reicht nicht, um Frucht zu bringen. Der Tau erinnert mich an die Meereswoge aus Jakobus 1. Der Zweifelnde empfängt nichts, sondern ist wie eine wilde Meereswoge hin und her geworfen. Schäumt ihre Ungerechtigkeit aus. Bleibt nicht, hat keinen Bestand. Das Abweichen von Gott hat eine zwingende Konsequenz. Dass nichts Dauerhaftes entstehen kann. Da kann man glatt den Namen Gottes tragen, aber es ist nicht möglich, dass etwas Dauerhaftes entsteht. Es gibt kurze Aufflackerungen, aber es gibt keine wirklich durchgreifende Durchbrüche. Und an der Stelle kann man sich selber prüfen und kann man ein Werk prüfen und kann man Menschen prüfen. Entsteht Frucht oder entsteht nur ein Effekt? Und wo ein Effekt entsteht ohne Frucht, müssen wir uns wegwenden. Wo ein kurzes Aufpushen ist, und heute hat man ja gelernt, aus dem kurzen Aufpushen auch noch ein längeres zu machen, indem man überall PR-Methoden anwendet, auch in den Sachen des Reiches Gottes. Und an solchen Stellen macht Gott selber eine Scheidung, und da sollten wir uns weghalten. Wenn jemand, und sei er noch so bedeutend, sei er noch so geachtet oder sei er noch so bedeutend gewesen, denn Ephraim hatte zu dieser Zeit seine besten Jahre längst vorbei. Er war nicht mehr bedeutend, weil er schon aus der Nachfolge Gottes herausgegangen ist. Dann gilt es, Abstand zu nehmen. Zweite Sache, sie fahren fort zu sündigen und machen sich ein gegossenes Bild. Und da wird Bezug genommen darauf, dass nicht mehr die Herzensverbindung das Entscheidende ist, sondern wiederum der Affekt, das, was man nach außen bringt. Nicht mehr, ich sage das mal, die Schönheit des Herzens, sondern die Schönheit, die Kunstfertigkeit dessen, was man zustande bringt. Es ist ein Unterschied, ob ich in prophetischer Kraft meinen Stab auf die Erde werfe und der wird lebendig und verzerrt die Schlangen der Zauberer. Oder ob ich diese Schlange in Erz nachbilde und irgendwo als etwas Besonderes verehre. Das ist nämlich zum Beispiel so eine Sache gewesen, die damals das Volk Israel gemacht hat. Einer der Könige, und zwar der sehr späten Könige, hat die Schlange Moses, und zwar die in der Wüste erhöht worden ist, und die einen selbstständigen Kult ausgelöst hat, und zwar die selber zum Gegenstand der Verehrung geworden ist, endlich zerschlagen. Da war es aber schon zu spät. Da war das schon jahrhundertelang zum Abgott geworden. Und das, ihr Lieben, für uns bedeutet, wir müssen unser Leben in prophetischer Kraft führen und es nicht in angelernter Kunstfertigkeit. Man kann auch ein christliches Leben so kunstfertig führen, dass das andere das bewundern. Und es fehlt trotzdem die Gotteskraft. Wir haben das vorhin in der Einleitung des Gottesdienstes gehört. Die Kraft geht weg, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr lesen. Wenn es uns nicht mehr zur Nahrung, zur täglichen Speise wird, sondern wenn das, ich sag mal, die fromme Verzierung von Gottesdienst oder für unser Treffen ist. Wenn es nicht unsere tägliche Speise ist, hat es als Nebeneffekt den Verlust an Kraft. Das kann man dann kompensieren durch ein christliches Leben, was man kunstfertigerweise nach außen trägt. Und es ist nicht selten, dass die Christenheit oder das Gemeinden solches kunstfertiges geistliches Leben präsentieren und es beeindruckt. Und es fehlt ihm die Kraft. Ich habe heute noch eben eine Mail gekriegt von einer Schwester, die ich lange schon begleite. Ihr und das Leben ihrer ganzen Familie ist zerstört durch die Gottlosigkeit des Vaters. Und sie schreit seit Jahren zu Gott und schreit gleichzeitig nach Gläubigen, die nicht gleich ihr oder gleich ihren Kindern vor dieser ganzen Pein zurückschrecken. Sie sagt, wo sind denn die Leute, die wie David mal dem Goliath entgegengehen und kämpfen? Alle sind sie, wenn sie die Größe der Schwierigkeiten sehen, abgeschreckt und verkriechen sich. Und ihr Lieben, auch dass es uns nicht selber so passiert, es ist wirklich unsere Verantwortung, dass wir in dieser Entschiedenheit Jesus Christus folgen und ihn in seinem lebendigen Anspruch Zugriff auf unserem Leben geben und behalten lassen, Statt dass wir lernen, kunstfertig ein frommes Leben zu führen, womit wir andere beeindrucken. Sonst machen wir uns derselben Sache schuldig, wie damals das Volk Israel. Und noch was, von denen sagt man, die, die Menschen opfern, küssen die Kälber. Um es wieder mal ganz nüchtern runterzubrechen. Ich glaube, dass das ganz praktisch eine Auswirkung dieses Abweichens von Gott ist, in unserem Volk und in vielen christlichen Völkern, pseudochristlichen Völkern inzwischen, dass der Tierschutz weit über Menschenschutz steht. Jeder Straßenköter ist mehr wert als der Obdachlose, der genauso durch die Gegend strömt. Und jedes Robbenbaby sowieso mehr als das Kind, was man im Mutterleib locker abtreiben kann. Und das, ihr Lieben, wird nicht etwa von islamischen oder buddhistischen oder kommunistischen Ländern gefördert. Es wird von den christlichen Nationen der Welt gefördert. Überall hat man diese Förderung der Abtreibung, diese Götzendienst im Tierschutz von Völkern, die äußerlich noch dem Namen Gottes verpflichtet sind und die sich im Innersten längst von ihm weggewendet haben. Und wir müssen sorgfältig darauf achten, dass es dort nicht zu dieser Verschiebung kommt, auch in unserem eigenen Herzen. Dass uns Tiere wichtiger geworden sind als Menschen. Immer wenn wir solche Tendenzen beobachten, dann müssen wir uns fragen, sind wir noch in den Wegen Gottes? Es ist wichtig, dass wir mit der Schöpfung nicht schlusig umgehen. Ich sage das auch wieder, dass das nicht so einseitig ausgelegt werden kann. Es ist wichtig, dass wir auch der Schöpfung Respekt darbringen. Und zwar um des Schöpfers willen. Es ist wichtig, dass wir uns nicht beteiligen an schändlichen Sachen, wo man Tiere schlachtet, sinnlos zu Schanden macht oder die Technik nutzt, wie heute bei der Überfischung der Meere und kippt dann endlose Tausende Tonnen als Beifang wieder weg und hat es einfach nur auf ein bisschen was abgesehen, mit dem man Profit machen kann. Das ist wichtig, auch dass wir uns dagegen positionieren. Aber wenn die Verehrung des Geschöpfs mehr Wichtigkeit kriegt als die Verehrung des Schöpfers, dann ist eben der merkwürdige und schreckliche Nebeneffekt, dass man dann auch Menschen opfern kann, dass es nicht mehr darauf ankommt.
Kann man auch sagen, wenn jemand jetzt sagt, er lebt wieder tragisch, weil ja die armen Tiere geschlachtet werden sollen, was das nicht gesagt ist?
Ich denke, dass man so weit gehen kann, weil es im Neuen Testament heißt, dass das zu den Lehren der Dämonen gehört. Dass man verbietet zu heiraten und gebietet, sich von bestimmten Speisen zu enthalten. Also dieses Hochachten von bestimmten Speiseregeln, mehr noch als alles, ich sag mal, mehr als die Ordnung Gottes zu beachten, das ist ja für viele Menschen, also ist es ja nicht das Falsche zu essen. Wenn sie genauso darauf achten würden, den Willen Gottes zu tun, dann würde man es ja noch vielleicht verstehen. Aber es ist an diese Stelle getreten. Das ist ein Abweichen von Gott. Und das zieht notwendigerweise sein Gericht nach sich. Und wenn dann Menschen schreien und sagen, ja, ich habe doch gebetet, aber Gott hilft mir nicht und ich will schon so lange, dass mein Leben besser wird, warum wird es bloß nicht? Dann muss man untersuchen, ob es solche Tendenzen im Leben gibt. Und das muss man nüchtern untersuchen, nicht, dass wir das anderen unterstellen, sondern dass wir helfen, solchen Dingen auf den Grund zu kommen, wo Menschen wirklich von Gott abgewichen sind. Darum werden sie sein, wie die Morgenwolke. Sobald die Sonne aufgeht, ist sie weg. Wie der Tau, wird es ein bisschen wärmer, ist er verschwunden. Wie die Spreu vom Winde verweht. Und wie der Rauch aus der Luke, sobald er raus ist, ist er nicht mehr zu sehen. Die Nichtigkeit der Bedeutungslosigkeit unterworfen, das sind diese Dinge, die folgen, wenn wir nicht in der Nachfolge Jesu bleiben. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Einen Gott außer mir kennst du nicht und es gibt keinen anderen Retter als mich. Das ist besonders tragisch, wenn man Gott kennt Und es ist besonders wichtig, dass wir uns an die Geschichte erinnern. Und es ist besonders wichtig, dass jemand, der lange schon in der Nachfolge steht, nicht den Anfang vergisst. Ich bin der Herr, dein Gott, von Ägypten her. Das war dort, wo sie geknechtet waren, wo sie unter Fohlen standen. Es tut uns gut, wenn wir uns erinnern, wo wir herkommen. Wenn wir eben die 30 Jahre ohne Gott oder 20 Jahre ohne Gott oder 60 Jahre ohne Gott nicht vergessen. Sondern wenn wir uns daran erinnern und wenn wir, deswegen sind wir sonntags zusammen und deswegen lobpreisen wir Gott und deswegen singen wir ihm Lieder zur Dankbarkeit. Tun wir es. Das geht eigentlich nur, wenn wir uns erinnern, woraus er uns holt. Von welcher großen, nicht nur Gefahr, sondern von welcher großen Zerstörung er uns befreit hat. Und wenn wir das dann aber wissen, dass er das ist, der uns daraus geholt hat, und wenn wir das vergleichen mit den Tausenden und Abertausenden um uns herum, die einfach in die Zerstörung weiter hineingehen. Wenn wir jetzt diese Tage in eine Zeitung geguckt haben, hat man sich wieder mal erinnert, in dem Landkreis gibt es etwa 5000 Alkoholkranke. Ah ja, man hat dann jemand gefeiert, der sich ein bisschen drum kümmert. Es wird seit vielen Jahren diesen Menschen Rettung bezeugt. Wenn wir das mal zusammenzählen, allein die wir kennen, es wird ungefähr 200 Leute sein. Naja, könnte man sagen, es ist eigentlich schon viel. Aber das heißt, weit über 4000 gehen diesen Weg weiter. Aber ich sage mal noch was, weit über 200 sind in der Zeit auch schon weggestorben. Viel mehr als sich retten lassen, gehen in die Vernichtung hinein. Und den meisten ist diese Retterliebe Gottes nicht nur angeboten, sondern aufgedrängt worden, möchte ich fast sagen. Was hat man gebettelt? Was hat man immer wieder und immer wieder und immer wieder Zeugnis gegeben? Und man wollte nicht. Das ist besonders tragisch. Wenn einer nichts davon weiß, na gut, wie sollte man ihn verantwortlich machen? Aber wenn jemand weiß, wo Hilfe ist und man nimmt sie nicht, was soll für den noch kommen? Es gibt keinen anderen Retter als mich. Und deswegen gilt es, das für uns festzuhalten, dass wir sagen, Herr, nicht in diesem, es erinnert mich so im Klang ein bisschen an dieses islamische Bekenntnis. Allah ist Gott und Mohammed sein Prophet und es gibt keinen anderen daneben. Das ist eine wichtige Sache, dass die Muslime dieses Bekenntnis eigentlich täglich mit sich rumtragen. Und es ist eine erstaunliche Sache, dass die Gläubigen dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus der Rettergott ist, so wenig mit sich rumtragen. Wenn ich heute schreibe, ich habe ja viel an Menschen, die in Nöten sind, dann komme ich gar nicht drum rum, dass ich von dem Rettergott schreibe oder Heilandgott. Das ist so die altmodische Bezeichnung, die vermeide ich inzwischen, weil das die meisten gar nicht mehr verstehen. Rettergott. Jesus ist ein Rettergott, nicht einer, der mit einem Knüppel wartet, bis er uns einen überziehen kann. Er ist ein Rettergott. Wie jetzt bei diesem Unglück. Amerika, Flugzeug setzt auf Wasser auf und sofort waren die Retter da. Und keiner von den 155 ist im Flugzeug geblieben, hat gesagt, ich habe aber doch den Flug bezahlt bis ans Ende und ich bin dort noch nicht. Aber tausende Leute leben heute so, Millionen Menschen leben so. Ich will ganz woanders hin, ich brauche keine Rettung. Alle ausgestiegen, alle haben sich retten lassen. Warum? Weil sie an den Rand des Todes gekommen sind. Mit einmal war es nicht mehr wichtig, wo sie eigentlich hin wollten und dass sie ja dafür alle schon bezahlt hatten. Und manches Mal muss Gott es so bis an die Kante kommen lassen, dass Menschen suchen, wo die Rettung zu finden ist. Und manche kriegt sie nicht. Aber Gott sagt, ich habe dich ja gekannt in der Wüste im Lande der Gluten. Wenn es im Vers vorneweg heißt, du kennst, also einen Gott außer mir kennst du nicht, dann stimmt das eigentlich nur, weil wir wissen, dass Gott uns kennt. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns erkannt vor Grundlegung der Welt. Hat uns herausgeliebt. Aber er hat eben auch sein Volk herausgeliebt. Israel. Durch Abraham. Durch die Erzväter. Und mit dem Verstreichen der Zeit lässt man dort los. Katastrophal. Wir stehen, wenn man so will, am Anfang eines Aufbruchs. Das Ganze ist mal gerade 20 Jahre her, dass Gott hier in diese Region hineingewirkt hat, in dieser mächtigen Weise, dass Leute aus der Verlorenheit rausgerissen werden. Da stehen wir am Anfang, da ist uns das noch gewärtig. Ich frage mich manchmal, wenn Jesus noch verziehen sollte mit dem Wiederkommen, wird man hier den Glauben finden? Wird das über diese erste, vielleicht zweite Generation hinausgehen? Wird man Gott mit dieser selben Entschiedenheit suchen? Wer wird es sein? Oder wird es auch irgendwann heißen, bei der Endabrechnung, ich hatte sie ja gesucht und ich habe sie ja gekannt, aber sie wollten mich nicht. Ich hoffe mal nicht. Also ich sage das wirklich ganz, dass wir zu der klaren, neuen, nüchternen Entschiedenheit an jedem einzelnen Tag dieser vor uns liegenden Woche gehen. Weil uns im nächsten Vers auch ein Punkt genannt wird, wodurch es gefährlich wird. Ihren Weideplatz entsprechend wurden sie auch satt. Sie wurden satt und ihr Herz überhob sich, darum vergaßen sie mich. Nicht das Sattsein ist, wie das auf den ersten Blick vielleicht wirkt, der Anfang vom Verderben. Sondern, also Gott will uns sättigen. Er will uns sättigen mit langem Leben. Er will uns sättigen mit seiner Güte. Richtig. Indem wir nicht mehr ihm dafür Dank bringen. Das ist der Punkt. Indem wir es für selbstverständlich achten. Indem wir so hinnehmen, als muss es so sein. Da wird es gefährlich. Dann erhebt sich oder überhebt sich das Herz. Deswegen ist das Herz der entscheidende Punkt. Merkwürdig nur, dass es manchmal mit dem Magen gekoppelt ist. Wirklich. Ein hungriger Magen hält uns am Suchen. Und ein übersättigter macht uns träge auch im Blick auf Gott. Und deswegen ist das wirklich auch gut, wenn wir solche regelmäßigen Fastenzeiten haben, wie wir sie jetzt haben. Dass man immer wieder auf Gott hin gezogen wird. Es ist ja erstmal eine nüchterne, eine buchstäblich nüchterne Erfahrung. Eine Körpererfahrung, weiter nichts. Aber wir erleben dann mal wieder dieses existenzielle Suchen. Fasten ist ja immer ein Stückchen auch hungrig sein. Ein Stückchen. Man hat, ist ja nicht den ganzen Tag hungrig, man hat immer so Phasen, mal ein paar Minuten. Und das muss uns, sollte uns zu Gott hin ziehen, sollte uns eine Hilfe sein. Dass wir mit diesem Verlangen, wie wir nach Nahrung verlangen, nach Gott verlangen. Man kann auch da übersättigt werden. Hier eine Predigt, dort eine Konferenz, hier noch was vor mir ist oben drüber. Irgendwann ist ein das über. Wir sind an der Stelle, denke ich, auch schon manches Mal übersättigt. In der DDR war es noch anders. Da gab es kaum oder wenig christliche Bücher, wenig geistliche Literatur. Heute wird in die nachgeschmissen, man kann bei weitem nicht alles kaufen, was es gibt. Und jeder weiß es noch ein bisschen besser, noch ein bisschen besser. Und irgendwann ist man dessen überdrüssig. Aber wir können doch Gottes nicht überdrüssig werden. Wir dürfen das nicht. Deswegen hungrig nach Gott sein. Psalm 41, 43, wie ein Hirsch, 42, 43, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Diese Sehnsucht. Kennt ihr das Lechzen? Ich habe die letzten Monate bei mir immer eine Flasche Wasser am Bett stehen. Aber wenn ich wach werde und habe zu wenig getrunken abends, dann denke ich, was für eine Erleichterung, wenn man dann gleich was hat und kann das trinken. Diese Sehnsucht zu Gott hin, haben wir die? Lassen wir das zu, dass unsere Seele sich so nach Gott sehnt? Er sättigt uns wirklich, das ist eine Freude. Das macht uns dankbar. Ich kann dazu bezeugen, dass die Wurzel und Motor unseres geistlichen Lebens ist, dass wir unsere Sehnsucht zu Gott uns nicht verstellen lassen. Und was für eine Freude, wenn er uns antwortet, wenn wir Anliegen haben. Was für ein tiefer Segen, wenn er seine Spuren in unserem Leben erkennen lässt. Wenn er uns vorangeht und wir merken, schon tapsen da, man braucht da nur reinzutreten. Sie wurden satt, darum vergaßen sie mich. Und dann kommt was Schreckliches. So wurde ich für sie wie ein Löwe. Und ihr Lieben, wenn Gott sowas sagt, dann ist es nicht gemeint, ich sage das auch wirklich zur Beruhigung, für die Frischgläubigen, die diese Sehnsucht zu Gott haben und die mangels Gewohnheit zwischendurch mal eine kurzen Aussetzer haben. Das ist nicht Gottes Vergessen. Gottes Vergessen ist mit einer Selbstsicherheit gepaart und so. Kann mir schon passieren. Weiß alles, jahrelang bekehrt, mit dem Geist getauft, was soll ich? Was soll es? Hab alles. Das ist das, was in dem Sendschreiben an Laodicea geschrieben ist. Weil du sagst, du bist reich und bedarfst nichts. Und bist doch blind und bloß. Und weil du lau geworden bist, nicht mehr dieses Brennen zu Gott, nicht mehr diese wirkliche Freude. Na ja, man singt. Na ja, man singt. Weil es gerade dran ist. Na ja, man liest die Bibel, weil man das ja soll. Ohne diese innere Herzensbeteiligung. Das ist Gott vergessen. Und dann wendet er sich dagegen. Am Ende, wenn alles Reden, Mahnen, Warnen nichts hilft und zerreißt. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Gott so ist, oder? Sein eigenes Volk soll er zerreißen? Wie ein Löwe? Wie ist ein Löwe denn, ihr Lieben? Mit einem Löwen kannst du nicht diskutieren. Du kannst noch mit einem Soldaten, du kannst auch noch mit einem Einbrecher diskutieren. Und kannst den irgendwie beschwatzen und sagen, ja, du kriegst auch noch mehr, wenn du mich jetzt loslässt, ich zeig dir morgen noch einen größeren Versuch. Oder irgendwie kannst du verhandeln. Du kannst dasselbe mit den Löwen versuchen. Das interessiert dich nicht. Du kannst sagen, hier drüben ist eine Gazellenherde, das schmeckt viel besser als ich oder so. Er wird es nicht wissen wollen. Und so muss man sich vorstellen, so ist Gott. Wenn Gott dann anfängt zuzureißen, dann lässt er sich mit nichts mehr beeindrucken. Beispiel, ich sage mal nur ein Beispiel. Als David sich in ähnlicher Weise überhoben hatte und um seiner Gier willen einen seiner loyalsten Leute umgebracht hat. Und als er Bathseba geheiratet hat, die er dann heiraten durfte, weil sie Witwe war, hat er locker hingekriegt. Hat er es gut hingekriegt. Aber Gott hat das Blut dieses unschuldigen Mannes gerecht. Von Uriah. Als David dann, als das Urteil Gottes feststand, du wirst vielfältiger statten und das Schwert wird in deinem Haus nicht mehr reichen und so weiter. Als David dann gefastet und gefleht hat um das Leben dieses noch dieses gerade frisch geborenen Kindes, da hat Gott die Ohren zugeklappt, als ob er keine hat. Das ist gemeint, ich zerreiße wie ein Löwe. Wenn man sowas mal erlebt hat, dass man dann bettelt und Gott lässt sich nicht mehr erreichen, das ist furchtbar. Das ist gemeint. Das ist gemeint bei Israel, das ist gemeint später, viel später, guck mal hin, wie viele Tausende und Abertausende, ich glaube, wir übertreiben nicht, sondern sagen, wie viele Millionen Juden haben während des Holocaust zu Gott gebettelt. Und er hatte die Ohren zu. Er hatte die Ohren zu, weil sie Jahrhunderte um Jahrhunderte das Zeugnis von Jesus Christus hatten und sie haben nicht gehört. Und Gott hört da nicht. Wie viel schlimmer wird es mit der Christenheit sein, die noch mehr von ihm wissen, die noch denen noch mehr überzeugt ist und die noch konsequenter erkören und ihr eigenes Ding machen. Mit Lug und Trug, mit Verbrechen, mit Gesetzlosigkeit, mit aller Schändlichkeit, die heute weltweit in der Christenheit eingebrochen ist. Meint ihr, Gott wird dann noch auf irgendeines von diesem Gesäusel hören? Da werden Fürbitten angesetzt. Für den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern und? Hat sich etwas bewegt? Versteht ihr? Es ist dann eine Konsequenz Gottes, dass wenn jemand nicht hören will, Gott nicht hören kann. Mitleidlos, wie ein Leopard laurig am Weg. Es ist furchtbar, Gott so kennenzulernen. Man geht nichts ahnend und mit einem Mal fällt er einen an. Und ich sage das, ihr Lieben, das ist eben nicht weit wegzudrängen oder zu sagen, naja, damit haben wir ja nichts zu tun oder das sind fernere Zeiten oder das sind die ganz ungläubigen Christen oder sowas, sondern das betrifft immer das Volk Gottes. Was ist denn so ein Beispiel, dass Gott einen anfällt wie ein Leopard?
Ja, hier bei dem unbenannten Propheten, der
Das war ein Löwe zum Beispiel. Dort, das ist einer, er hört nicht auf Gott und es findet ihn ein Löwe und erschlägt ihn. Und ich denke bei dem Leoparden, das ist, so ist Gott Mose begegnet. Er hat seinen eigenen Sohn nicht beschnitten und der Herr fiel ihn an auf dem Wege und suchte ihn zu töten. Das war ein Gottesmann, ein berufener Führer Gottes. Er nimmt es nicht so genau, er will letzten Endes auch nicht, was Gott von ihm will. Und mit einem Mal fällt Gott diesen Mann an und versucht ihn zu töten. Das kann Gott machen. Oder wie eine Bären, die der Jungen beraubt ist. Welches Beispiel? Kinder, 42 Kinder werden zerrissen, weil sie aus einer Gottesstadt kommen, aus Bethel. Unten geht der Prophet vorbei und sie spotten und lästern von oben, alle zusammen, wo man Angst kriegen kann. Weil Gott Bären sendet. Es heißt, der Prophet fluchte ihnen, weil sie eine Schändlichkeit gemacht haben. Das waren keine Heidenkinder, das waren, ich sage das mal Christenkinder, das waren israelische Kinder, die das Wort Gottes kannten und zwar besser als andere, weil sie aus einer Gottesstadt kamen, aus einem Ort, wo die Priester sonst immer gewesen sind. Das waren aus besonders frommen Familien. Und deswegen, dass das Gericht Gottes anfängt am Hause Gottes, dort zuerst. Und deswegen sind diese Dinge nicht irgendwann in ferner Zeit vor uns, sondern in irgendeiner Zeit nach uns, sondern heute wichtig. Und deswegen müssen wir heute auf das achten, dass wir mit aller Sorgfalt das Wort Gottes lehren, ermahnen, in uns aufnehmen, unseren Kindern weitergeben, darin wandeln, im Alltag. Sonst begegnet uns Gott so, wie wir nicht wollen. Und wie er nicht will. Denn er hat Segen und Frieden für sein Volk. Aber wenn das nicht hört, dann kann man Gott auch mal ganz anders kennenlernen. Wie wir alle nicht wollen. Paulus sagt das mal so. Einerseits, dass er dem Volk Gottes damals wie eine Mutter begegnet. Und sie nährt und trägt. Und dann sagt er einer ganzen Gemeinde, wenn ihr nicht hört, dann kann es passieren, ihr lernt mich kennen, wie ihr nicht wollt und wie ich auch nicht will. Wegen der, und dann zählt auf, diese ganzen Unreinheiten bei euch, die ihr duldet.
Das ist ja auch krass mit diesen, wo die beiden, wo der Mann, die Frau gestorben sind, weil sie das Geld unterschlagen.
Ja.
Also auch Beispiel,
richtig. Mitten in der Gemeinde. Mitten in der Gemeinde. In der jungen Gemeinde, die gerade mitten im Aufbruch war. Da geht Gott dazwischen und zerreißt. Oder der bekehrte Zauberer Simon. Dein Geld fahre mitsamt dir in die Hölle. So ein Wort von einem Apostel. Bitte doch Gott, dass es nicht passiert. Aus dieser Grundhaltung, dass wir das machen, dass wir die Entscheidenden sind. Wir haben zum Schluss dieses Lied gesungen, Jesus folgen heißt, der eigene Wille und die eigenen Wege zählen nicht mehr. Das ist das tatsächlich. Wenn wir uns in die Nachfolge Jesu machen, dann zählt unser eigenes wirklich nicht mehr. Dann hat er das Recht, Dinge zu durchtrennen, zu zerschneiden, zu verändern, auch wenn sie für uns wichtig sind. Der eigene Wille, die eigene Lebensplanung zählt dann nicht mehr. Das wird selten verkündigt. Wird immer gesagt, ja, lass dich auf Jesus ein, dann wird dein Leben in Ordnung. Du verlierst nicht nur die Sünden, sondern alle Probleme und damit ist alles in Ordnung. Das stimmt aber nicht. Sondern ich verzichte auf eine selbstherrliche und ich sage wirklich selbstbestimmte Lebensweise. Nicht, dass wir damit passiv werden sollen, sondern Nachfolge bedeutet, uns auf Gottes Wege einzulassen. Und die sind nicht unbekannt. Die machen einen Schnitt durch unsere Ehre, durch unsere Weisheit, durch unsere Ideen, durch unser Fortkommen, durch unser Ansehen in der Welt. Das ist so. Und in dem Maß, wie ich mich anpassen will, funktioniert es umso schlechter. Das ist nämlich, es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in all deinen Städten? Und wo deine Richter, von denen du sagst, ist, gib mir einen König in Obersten? Warum haben sie das gesagt? Wer erinnert sich? Warum hatte Israel das von Gott gefordert? Ich gebe einen Tipp, das war in der Zeit Samuels. Richtig. Wir wollen sein wie die anderen. Wir wollen nicht so extra sein. Alle lachen sie über uns. Wir haben ja noch nicht mal einen König. Ihr Lieben, das ist der Anfang des Abweichens. Dass wir wie die anderen sein wollen. Gott rettet uns mit viel Mühe aus der Welt und wir möchten uns davon möglichst wenig unterscheiden von der Welt. Das geht nicht. Der Anfang des Abweichens ist Gleichförmigkeit mit der Welt. Ähnlich sein, nicht gar so ab, nicht gar so von ihnen abstechen. Bisschen unauffällig. Und deswegen muss das für uns klar sein. Es geht nicht darum, dass wir hier nur noch mit einem überdimensionalen Kreuz um den Hals rumrennen oder mit irgendwelchen äußeren Formen oder dass wir uns so einen blanken Ring auf den Kopf setzen anstelle eines Heiligensteins oder sowas. Das geht darum überhaupt nicht. Sondern es geht um unsere Herzenshaltung. Um die Bereitschaft, um Jesu Willen anders zu sein. Und das hat nun mal den Preis der Verachtung. Wenn sie mich verachtet haben, werden sie auch euch verachten. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Es geht nicht anders, ihr Lieben. Christsein ist nicht zu haben um den Preis des meistmöglichen Gemochtseins auf der Welt, sondern des meistmöglichen Gehasstseins. Und zwar für nichts. Es ist nicht gemeint, dass man gehasst wird, wenn man Unsinn macht. Das trifft dann auch im Gläubigen zurecht. Sondern, dass man gehasst wird für nichts. Für Güte, für Freundlichkeit, für Menschenliebe, für Frieden. Dafür wird man gehasst. Nicht für den faulen Frieden zwischen oder dem Bösen gegenüber, sondern für den Frieden, für den wir aktiv eintreten. Für die Leute, die man einfach gerade, die gerade mal nicht dran sind, die keine Lobby haben. Das ist so Jesu Programm gewesen. Und deswegen nimmt Gott das hier aufs Korn und sagt, eure Gleichförmigkeit, was nützt ihr euch denn heute? Das ist doch erst zum Elend geworden. Und genau das hat er ihnen am Anfang gesagt. Eure Könige, nach denen ihr jetzt zu giert, die werden das und das mit euch machen. Und da war nichts Gutes. Das war nichts Gutes bis zum Schluss. Das heißt, und nach ihm wurde sein Sohn König an seiner Stadt und er tat nach allen Sünden seines Vaters. Oder er tat, was recht war in den Augen Gottes, aber das und das. Und damit gibt er dem Folgenbeispiel. Dann gibt es zwei, drei kleine Ausnahmen, die nichts verändern an dem Herzen und an der Gesinnung des Volkes, weil sie von 20, 30 zum Bösen geprägt waren. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Kummer. Das ist auch so ein merkwürdiger Vers. Wenn man das erstmal so liest, dann sagt man sich, was soll denn das bedeuten? Ich denke, der Schlüssel ist, dass für Gott war das Ganze eine Episode, das Königtum. Es war nicht in seinem Plan und es ist nicht in seinem Plan. Und Gott lässt Dinge zu und wir denken, es ist wie toll. Es gibt eine Menge Gebetsanliegen, die Menschen haben und wir denken, oha, wir müssen doch schon gar nicht so schlecht liegen. Gott hat uns ja auch gehört. Und in Wirklichkeit ist es eine Tat seines Zorns. Ich sage das mal, Lieben, nicht nur unseren Eltern, auch Gott kann man was abtrotzen. Und wir denken, das ist eine Erhörung und nehmen das als eine Bestätigung unseres Willens. Und stattdessen ist es eine Dahingabe in unserem Willen. Gott gibt uns unseren Willen.
Ja. Also ich meine, wenn jemand dann so in diesem Rausch drin ist, dass er erhört wird, dann ist ja gerade da die Ermahnung wahrscheinlich bis auf taube Ohren.
Natürlich.
Auch selber das zu differenzieren, das geht dann ja auch wieder nur, wenn es offenbart wird. Da muss man warten, bis er
in dem Fall muss man warten, bis derjenige scheitert. Wirklich. Weil Gott so handelt, erst wenn man nachträglich und ausdrücklich sich gegen seinen Willen schon positioniert hat. Es gibt ja das, ich sage mal klassisches Beispiel, wieder, Alte Testament, das ist zur Belehrung geschrieben, Bilian. Er kannte Gottes Willen, geh nicht mit ihm mit. Und er bettelt so lange. Und unterwegs stellt sich der Engel Gottes in seinen Weg und will ihn töten. Und nur seinem Esel ist es zu verdanken, dass er dort nicht gleich tot war. Ich glaube wirklich, manchmal verdanken wir es im Esel, dass wir nicht schon ganz aus ist mit uns. Irgendein Esel tritt uns in den Weg. Verstellt uns dieses Rennen ins Verderben. Und der kriegt dann noch Prügel von uns. Der Engel sagt dann, wenn dein Maultier nicht gestanden hätte, fürwahr, ich hätte dich getötet. Der Esel kriegt noch Prügel von ihm. Und er hat auch hinterher kein gutes Wort für ihn. Und der Anfang war, dass er sich von Gott etwas abgetrotzt hat, was Gott nicht wollte. Und sein Ende ist Verderben, weil er nicht aufhört, sein eigenes zu trotzen. Er geht von seinem Weg nicht ab. Bis dahin sind wir ja gewohnt zu sagen, naja, Gott hat dafür gesorgt, dass er gesegnet hat, statt zu fluchen. Ja, hat er. Und hinterher ging die Geschichte Bileams weiter. Und nach seinem prophetischen Dienst, wo er statt zu fluchen gesegnet hat, gibt er dem König von Moab einen Tipp, noch einen menschlichen Tipp. Gott hat die zwar gesegnet und ich kann die nicht verfluchen, aber du kriegst sie trotzdem zu Schanden. Und zwar, so kriegst du Gott von ihnen abgewendet. Gib ihnen deine Frauen und nehmt euch deren Frauen. Das ist dieser gottlose Rat Bileams, auf den zum Beispiel dann später in der Offenbarung, in den Sendschreiben, nochmal Bezug genommen wird. Dieser Rat wird bis heute befolgt. Da sag's nicht so schlimm. Kannst ruhig einen Ungläubigen heiraten. Gott wird schon helfen, dass der sich bekehrt. Und Gott hatte verboten, dass es solche Vermischungen gibt. Ganz klar ist dort ein Strich gezogen. Wir haben nicht die Wahl, uns einen ungläubigen Partner zu suchen. Ganz ernsthaft nicht. Wer immer sowas sagt, folgt dem Rat Biljams und macht damit, kompromittiert damit das Volk Gottes. Zerstört das Volk Gottes. Und deswegen, etwas von Gott zu ertrotzen, wann immer das geschieht, ist immer allerhöchste Gefahr. Damit müssen wir rechnen, dass Gott dann etwas im Zorn gewährt. Ich kenne, ich sage das mal, als Vater kennt man sowas. Wenn ein Kind immer und immer wieder nörgelt, du hast ihm das verboten, du hast ihm das erklärt, du hast ihm das 5-mal gesagt, warum nicht, und du hast ihm noch 10-mal versucht, auf es einzuwirken, und es beharrt auf sein, dann sagt, dann mach doch, was du willst. Und dann, oh, endlich darf ich. Und? Ist das ein Weg im Segen? Dann weiß derjenige, dass er das gegen den Willen des Vaters getan hat. Und genauso wissen das Gläubige, dass es gegen den Willen Gottes ertrotzt haben. Und dürfen nicht damit rechnen, dass er das segnet. Wirklich. Und deswegen, wir müssen unser Herz vor ihm verändern lassen. Wirklich wollen, was er will. Sonst geht das nicht. Sonst werden wir in solche ähnlichen Fallen laufen müssen. Und da müssen wir darauf sorgfältig achten, wohin unser Herz uns verlockt. Das sind immer so eine schöne Sachen. Gerade wo man so, ja, wo verliert man sein Herz? Wo wir unsere Gefühle mit reinsetzen. Und Gott bleibt an der Stelle so nüchtern. Ich gab euch den König im Zorn und ich nahm ihn wieder weg im Grimm. Da gibt es Dinge, die haben mich wirklich, als wir letztlich in unserer Familie die Geschichte der Könige durchgegangen sind, habe ich manchmal gedacht, warum bewahrt Gott zum Beispiel nicht so einen wunderbaren König wie Joas? Der wird einfach am Ende seines Lebens regelrecht verheizt zwischen zwei Großmächten. Der Pharao zieht gegen die heraufkommende Macht der Babylonier. Und dieser fromme König geht ihm in den Weg, da kriegt noch eine kurze Anrede, geh mir aus dem Weg, ich will nichts von dir. Aber er zieht ihm entgegen und wird dort getötet. Ein Gottesmann. Wie das? Hier ist die Erklärung. In meinem Grimm tat ich ihn hinweg. Es zählte für Gott dieses Amt nichts. Versteht ihr? Das ist die, es war ertrotzt und dann kann das auch ein Guter nicht ausfüllen. Gerade heiligt der Zweck eben nicht das Mittel bei Gott. Und wir können, wenn wir auf dem falschen Weg sind, das Beste auf diesem Weg machen. Es bleibt ein falscher Weg. Versteht ihr? Wenn Gott Jona nach Nineveh gesandt hat, dann kann er nicht sagen, in Tarsus sind ja auch welche, denen predige ich das Evangelium. Das geht nicht. Dann muss er eben ins Wasser. Und dann muss er in den faulen Bauch. Und dann muss er dort zu Gott fliehen und sich einschwören lassen auf einen neuen Weg. Und trotzdem kannst du auch bei diesem Mann merken, wer einmal so trotzig ist, den kriegst du irgendwo nicht wirklich umgeändert. Also wirklich, das ist ja für mich so eine faszinierende Entdeckung, dass man, wenn man mal die gesamten Geschichten zu einzelnen Personen in der Bibel uns mal zu Gemüte führt, dass man dort Persönlichkeitsprofile entdeckt. Das ist eine dieser Dinge. Wenn jemand so trotzig ist, du kriegst den nicht zu einem richtig brauchbaren Menschen. Und das wirkt natürlich zurück auch auf Mitarbeiterführung oder wie man mit Menschen umgeht, mit denen man so im Volk Gottes zu tun hat. Wenn du solche Persönlichkeiten hast, die diese Grundhaltung haben, naja, nicht ganz so, ich mache ja nichts Böses, muss ich das denn so ernst dann nehmen? Naja, dann weißt du eigentlich, dass du da mit jemandem hast, der immer in der Versuchung ist, an den Wegen Gottes vorbeizulaufen. Die Schuld Ephraims ist zusammengebunden, aufbewahrt seine Sünden. Gott bindet nicht nur die Gerechten zusammen, das Bündel der Lebendigen. Das ist ja was. Was zusammengebunden ist, ist ja was Schönes. Ihr, das sind ja auch zwei zusammengebunden. Das zerreißt nicht so leicht. Wir hatten diese Woche einen Staubsaugervertreter bei uns. Und der hat uns dann so ein Staubsaugerbeutel mal gegeben von diesem speziellen Produkt. einlagig und hat gesagt, bitte zerreißen Sie das auch mal. Ist ja dann so sparsam, dass man denkt, kann man gar nicht machen. Na, machen Sie es doch mal. Naja, das ging in eine Richtung gar nicht, aber in die andere Richtung, wie die Fasern waren, konnte man es zerreißen. Muss man ein bisschen sich anstrengen. Dann hat sie gesagt, gucken Sie mal, der originale Beutel ist gepresst aus 7 solchen. Hier haben Sie 7 Stück. Nehmen Sie sie zusammen, versuchen Sie zu reißen. Na, so viel weiß ich schon, dass man das gar nicht erst versuchen braucht. Ich habe es dann doch versucht. Es geht nicht. Es geht nicht. Was zusammengebunden ist, verstärkt etwas. So, dass man es irgendwann nicht mehr auseinanderknüpfen kann. Und es ist was Furchtbares, wenn es heißt, die Sünde ist zusammengebunden, die Schuld ist zusammengebunden und die Sünde aufbewahrt. Man kann sie nicht mehr aufknüpfen. Es gibt Menschen, deren Sünde kannst du nicht mehr aufknüpfen. Es ist eine faszinierende Sache. Für mich ist im seelsorgerlichen Dienst eher das andere eine ungeheuer wunderbare Erfahrung, dass Menschen, die manchmal so zerbrochen sind, ihr ganzes Leben ist nur noch Stückwerk. Ich erinnere mich an eine Frau, die war Mitte 40. Bei ihrer Lebensbeichte, die konnte kein zusammenhängenden Sachverhalt mehr sagen. Ich habe dort 3 Tage lang ihre Beichte gehört und es war nur, ich sag mal, als ob man in großen Berg Puzzleteile auf den Tisch geschmissen kriegt. Und es war faszinierend, wie der Geist Gottes mir geholfen hat, ich habe über meine Notizen, ein Puzzle zum nächsten zu fügen und am Ende dieser Zeit konnten wir das Einzelne vor Gott ablegen und sie ist gerettet worden und hat ein neues Leben anfangen können. Wo ich gedacht habe, ich weiß, sie war schon bei vielen Seelsorgern und alle haben sich nicht die Mühe gemacht, die Brocken ihres Lebens einfach mal aufzunehmen. Alle haben gesagt, die ist jetzt so durcheinander, also da kannst du gar nicht, kannst du beten, da haben sie gesegnet und dann ist aber ihre Not nicht weggegangen. Das ist für Gott kein Problem, wenn jemand einen Haufen Brocken in seinem Leben hat. Aber wenn ein Mensch eine zusammengebündelte Schuld hat, das ist ein Problem. Weil Gott sie zusammengebündelt hat. Das kriegst du mit keiner Seelsorge wieder weg. So gepresst, dass du das nicht mehr wegnimmst. Es gibt Menschen, denen gehen ihre Sünden voraus und es gibt Menschen, denen folgen sie nach. So wie es Menschen gibt, denen gehen ihre guten Werke voraus und manchen folgen sie nach. Wo das vorausgeht, da kannst du das noch vor Gott tragen. Wo es nachkommt, das ist zu spät. Es gibt dieses zusammengepresste, die zusammengebündelte Schuld. Dann hat Gott die festgehalten. Es gibt ja eine merkwürdige Erfahrung. Viele erleben das, was uns in einem der Propheten auch begegnet, wo es heißt, Gott holt das Vergangene wieder hervor. Gott holt das Vergangene wieder hervor. Man kann erfolgreich Fehler, Sünden, Verletzungen erst verdrängen und dann richtig vergessen. Weg. Ich begegne so vielen Menschen, die sagen, ja, ab dem und dem Lebensjahr weiß ich gar nichts mehr. Ich bin immer fasziniert, weil ich kann in meiner Erinnerung in mein ganz junges Kleinkindalter zurückgehen. Ich weiß noch so viele Begebenheiten, als ich unter 3 war. Meine Eltern haben mir das früher fast nicht geglaubt, bis ich ihnen die Details benennen konnte und die Menschen, mit denen wir zusammen waren. Und ich beobachte das heute wieder bei unseren Kindern, dass sie sich so präzise erinnern an Dinge von früher. Und anderen, vielen Menschen, ist das komplett versperrt. Ja, und dann, wenn man dann sagt, was, und kommt an den Punkt, wo man sagt, wo begann das Abweichen von Gott? Das ist ja nicht oft selbst indiziert, das hat man ja auch mitgekriegt. Keine Ahnung, weiß nichts von früher. Und dann macht man die Erfahrung, wenn man in der Nachfolge bleibt, dass Gott mit einmal das Vergangene wiederholt. Da eine Erinnerung, da was, da was. Da wird das praktisch wie aufgeknüpft. Und es gibt andere Menschen, da bleibt das zu, dort ist das zu. Zusammengebundene Schuld. Das geht nur, wenn jemand lange genug sich vor Gott versperrt hat. Das kann aber auch manchmal die Folge von Generationen sein. Das muss nicht zwingend bei demjenigen hängen, sondern das ist über Generation zu Generation, dass man Gott abschwört, dass man ihm lästert, dass man nichts mit ihm zu tun haben will, dass man dass man fremden Göttern folgt, dass man Aberglauben, dass man irgendwelche neuheidnischen Sachen oben aufholt, dann kann das passieren, dass Menschen keinen Zugang zu Jesus Christus finden. Gericht, schon zu Lebzeiten. Kommen die Geburtswehen für ihn, ist er ein unverständiger Sohn, denn wenn es Zeit ist, tritt er nicht ein in den Muttermund. Törichter Sohn, könnte man auch übersetzen. Merkwürdig. Wir können mit dem Bild heutzutage kaum noch was anfangen, weil da knallt man eben einen Wehentropf ran und zwingt dann das Kind auf die Welt. Richtig. Auch da geht es manchmal schief. Es geht manches mal. Was mich fasziniert, ist, dass dieser Vers davon ausgeht, dass ein ungeborenes Kind schon Verantwortung hat. Das denken wir ja sonst nicht. Unschuldiges Kindchen wird geboren. Ja, mag unschuldig sein, aber es hat Verantwortung. Und es gibt schon im Mutterleibe Kinder, die sind unweise. Die wollen nicht. Man erwartet von einem ungeborenen Kind nicht viel, außer dass, wenn es Zeit wird, geboren zu werden, da auch durchzudrehen. Du kannst von dem nicht erwarten, dass es schon irgendein Instrument spielt oder dass es fremde Sprache spricht oder sowas. Das ist überhaupt nicht dran. Aber etwas ist auch in diesem sehr frühen Stadium zu erwarten, dass es durchbricht, wenn es Zeit der Geburt ist. Und ihr Lieben, natürlich. Das Kind will oder es will nicht. Es wird heute immer den Müttern angelastet und sagen, die Geburt ging so schwer, weil die Mutter das Kind nicht rauslassen wollte. Das mag durchaus auch eine Rolle spielen. Aber es gibt Kinder, die wollen nicht. Wenn die mit Zwang geboren werden, kannst du es hinterher ablesen. Die sind faul bis sonst wohin. Die wollen nicht. Die wollen nicht. Die verpassen immer die Zeit. Von daher ist das eine gefährliche Situation. Die gelegene Zeit zu verpassen. Ich möchte mich mal hier drauf konzentrieren. Und zwar, wisst ihr warum? Weil, ja natürlich, es ist auch andersherum. Es gibt auch andersherum Kinder, die der gelegenen Zeit so weit voraus sind, dass sie dabei kaputt gehen. Die rausdrängen und sterben. Weil es noch gar nicht dran ist. Aber wisst ihr, warum das so eine Bedeutung hat? Weil die natürlichen Vorgänge ja auch immer für die geistlichen Realitäten eine große Rolle spielen. Und geistliche Realität ist zum Beispiel, dass, wenn Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, der Geburt ja die Zeugung vorausgeht. Und Petrus schreibt, dass wir wiedergeboren, wird es oft übersetzt, aber wirklich heißt wieder gezeugt seid, aus unvergänglichem Samen, nämlich dem Wort Gottes. Das heißt, bis jemand von Neuem geboren wird, ist immer eine Zeit vorneweg vergangen, wo das Wort Gottes in ihn gepflanzt worden ist. Das heißt, jeder neuen Geburt, jeder Bekehrung, landläufig gesprochen, geht immer eine Zeugung durch das Wort und den Geist Gottes voraus. Wer sich ganz erinnert von den allerersten her, die mit im Dienst in Marianne vielleicht damals diese GUFA-Lektion, Gottes Universität für alle, da war das nämlich. Da ist das, ich glaube, von Kopfform an ganz deutlich gelehrt worden. Und ich kann mich erinnern, dass wir ganz früh die allerersten Hauskreise darüber gesprochen haben. Es geht der Wiedergeburt immer eine Zeit voraus. Und auch in der Zeit kann etwas abgetrieben werden. Es kann auch geistlich gesehen ein Mensch, der von Gott ins Leben gerufen ist, schon oder etwas Neues in einen Menschen abgetrieben werden, bevor es überhaupt lebendig wird. Aber hier geht es um was anderes. Dass Menschen in sich etwas haben, was von Gott ist, und wenn es dran ist, durchzubrechen, halten sie es zurück. Wollen sie nicht. Und das endet in der Regel mit dem Tod. Kind, was nicht durchbricht, stirbt ab. Und das bedeutet, dass es immer für solche geistlichen Prozesse eine gelegene Zeit gibt. Und wenn man die verpasst, kann es zu spät sein. Gelegene Zeit, weißt du was das heißt, ihr Lieben? Wenn Gott in das Herz eines Menschen redet, eben auch bestimmte Dinge zu verändern oder hier zur Buße umzukehren, zur Lebenserneuerung, dann hat man nur ein gewisses Zeitfenster. Kann eine Geburt ein paar Wochen auszögern, aber länger geht nicht. Und wenn das wirklich reif ist, noch ein paar Tage und im schlimmsten Fall, wenn es jetzt eilt, noch ein paar Stunden, dann stirbt das ab. Und ich will nicht wissen, wie viele Abertausende, die durch das Wort Gottes wieder gezeugt worden sind zum neuen Leben, deswegen nicht geboren worden sind, nicht durchgebrochen sind, weil sie unweis waren, weil sie nicht wollten. Ich sage mal ein Beispiel, wieder jemand aus der erkennbaren Vergangenheit. Ich habe einer der schlimmsten Trinker von Benkun, für die ich Jahre gebetet habe, kam irgendwann mit zur Besinnungswoche und fuhr von dort wieder. Und kam eine Woche später in tiefster Pein angetrunken zu mir nachts. Schwer betrunken. Und hat gesagt, ich will umkehren, ich will umkehren. Ich war im ersten Schlaf geschockt. Ich sage, was ist denn? Und dann erzählt er, also so betrogen wie er dort war. Ich war ja schon bei dieser Besinnungswoche, ich war ja schon vorm Zimmer des Leiters, aber ich habe mich nicht getraut. Jede Nacht stand ich vorm Zimmer, aber ich habe mich so geschämt. Voller Erbarmen, wie ich damals war, ich gesagt, ne, machst das eben jetzt sehr in Fragen, ob das überhaupt geht, wenn jemand so betrunken ist, ob man dann ihn zu Jesus führen kann. Ich sage, was ist denn, worüber du dich so geschämt hast? Und dann brachte er, so betrunken wie er war, dann eine Sache raus. Er hat eben mit seiner Schwägerin geschlafen und das war so der Deckel, der das zugemacht hat. Und indem er das gesagt hat, habe ich gesagt, gibt es denn noch mehr Sachen? Naja, alles andere ist nicht so schlimm und so weiter. Und als ich mit ihm beten will, nimmt das zurück. Er hat richtig sein Geständnis widerrufen. Ich konnte es nicht fassen. Ich weiß von daher, wie das ist, wenn jemand, ich sage mal, ein Mörder gesteht etwas und dann ist er vor Gericht, hätte mildernde Umstände und dort widerruft er das. Und dann wird es schlimm, dann wird es ein Indizienprozess und dann wird er richtig verurteilt. Und so hat dieser Mann es zurück, nee, hat er gesagt, das stimmt nicht, vergiss es gleich, es war nicht. Es ist ihm der Deckel runtergeplatzt und dann hat es wieder runtergewirkt. Das ist sowas, ihr Lieben. Kommen die Geburtswehen und er bricht nicht durch. Eine ganze Woche lang, 10 Tage lang, war er unter dem Wort Gottes und es wollte durchbrechen und dann hat er sogar mal den Kopf rausgesteckt und wieder reingezerrt. Furchtbar und geht zugrunde. Und geht zugrunde. Man kann solchen Menschen dann nicht helfen, wirklich nicht. Das ist der große Jammer, den Gott hat um viele Menschen. Gott will und die Menschen wollen nicht. Gott bietet an und wir sagen nein. Aus der Gewalt des Sheol sollte ich sie befreien, vom Tod sie erlösen? Fragezeichen. Dann kommen diese Leute und sagen, ja, aber Gott, du kannst doch nicht. Fragezeichen, Fragezeichen. Wo sind du deine Dornen? Wo ist du, Sheol, dein Stachel? Mitleid ist vor meinen Augen verborgen. Es wird ja dieser Vers, oder diese zwei Sätze aus dem Vers, werden ja rausgegriffen von Paulus und im ersten Korintherbrief, wo es um die Auferstehung geht, in einen anderen Zusammenhang gesetzt. Und wir sind gewohnt, das zu sagen, naja, in Christus ist das ja alles überwunden und damit ist das ja gut. Aber hier bedeutet das, im ursprünglichen Zusammenhang hat das eine andere Bedeutung. Dass wenn ein Mensch so sich vor Gott versperrt, noch nicht mal die Todesfurcht ihn aufhält. Die Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die so schreit zu Gott, die so eingebunden ist in einer Zerstörung, sie hat mir dazu geschrieben, wenn ich nicht so eine Angst vor der Hölle hätte, würde ich mich wie meine ganze Verwandtschaft längst den Bösen ergeben haben. So kriege ich mein Hintern immer wieder hoch. Gott sei Dank, wenn das so ist. Gott sei Dank, wenn jemand gepeinigt wird von der Furcht vor dem Gericht Gottes. Das ist noch eine Chance. Solange ist noch eine Chance. Aber wenn selbst das Totenreich seinen Schrecken verloren hat, ich sage das mal so, wie bei diesem Milliardär, der sich umgebracht hat, dann wird es gefährlich. Dann wirklich gefährlich. Dann hat, jetzt vorige Woche hat sich Merkel ja dieser, galt ja als Vorzeigechrist, Milliardär, der ohne Ende verschiedene Sachen gesponsert hat. Also weltliches und geistliches, überall hat er dann Geld gegeben von seinen Milliarden und hat sich verzockt. Und hat sich von zugeschmissen. Da hat das Totenreich seinen Schrecken verloren. Um diesen Mann muss man wirklich sich Sorgen machen. Da muss man sich wirklich fürchten. Weil ein Punkt ist mit Sicherheit nämlich vergessen worden. Ich habe mich erkundigt, also über den ganzen Zusammenhang. Er war, galt bis vom Vierteljahr als der siebentreichste Deutsche mit einem Vermögen von so und so vielen Milliarden. Und durch Fehlspekulationen wäre die ganze Sache so ausgegangen, dass ihm das ganze Imperium praktisch zu null weggenommen worden wäre. Er hätte den Familienbesitz behalten, das heißt seine Häuser und Schlösser, die er hatte, und einen einstelligen Millionenbetrag. Nur sagen wir mal 5 Millionen. Das wäre seine Abfindung gewesen. So hätte man das dann abgehen lassen. Das konnte dieser Mann nicht auf sich sitzen lassen. Sag mal, spinnt er bloß? Oder was ist denn noch alles? Wie viele Milliarden Menschen wären mit einem Bruchteil dieser Summe glücklich und zufrieden und dankbar? Na, was sollen die paar scheiß Milliarden, ne? Millionen, wo ich doch eigentlich Milliardär sein wollte. Und das ist ihr Leben. Die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösens. Und ich fürchte, dass dieser Mann um den Preis seiner Seele geirrt hat. An dieser Stelle ja. Mitleid ist vor meinen Augen verborgen. Das sagt Gott. Da kann man sich nur fürchten, wenn Menschen auf solchem Weg sind. Denn er trennt zwischen Brüdern. Wie ein Ostwind wird der Feind kommen, ein Wind des Herrn, der aus der Wüste steigt, dann trocknet sein Brunnen aus und seine Quelle versiegt. Er plündert den Schatz, alles kostbar gerät. Gott haucht hinein. Es ist selten, dass man das so und vor aller Welt gezeigt kriegt, dass oder wie Gott hineinpusten kann. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Ich habe letztlich meinen Kindern das schon gesagt. Es gab ja noch einen ganz großen Pleitier. Auch ein Christ, der anders mit umgegangen ist. Leo Kirch, dem das ganze Imperium, diese ganze Premiere und so weiter gehört hat, war auch einer der Milliardäre. Und den haben sie an die Wand gespielt. Durch eine Sache, die bis heute vor Gericht liegt, der Chef der Deutschen Bank hat durch eine Indiskretion die Pleite dieses Imperiums ausgelöst. Er war ja vielen suspekt, weil er so große Räder gedreht hat. Und dieser Mann, ein Katholik, der war bei weitem nicht so groß sein Christsein raushängen lassen hat, wie jetzt der vor kurzem Suizidierte, hat auf eine bemerkenswerte Weise darauf reagiert. Der ist rausgekommen, beschädigt an seinem Ansehen, unter Verlust aller seines Hab und Guts, und es ist von ihm öffentlich bezeugt, der Umgang mit dieser Sache. Nämlich das Wort von Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Das andere stand dann nicht mehr in der Zeitung, der Name des Herrn sei gelobt. Aber so geht dieser Mann damit um. Erst war ich ein großer Spieler und habe ich nichts mehr. Ist so. Und dieser Mann ist wieder aufgestanden. Vor kurzem haben sich alle gewundert, dass er schon wieder diese neuen Rechte verhandelt. Man will es auch gar nicht. Man möchte ihn wieder rausdrängen. Aber das zeigt mir, wie unterschiedlich man mit solchen Situationen umgehen kann. Einer hat verstanden, dass Gott reinpusten kann. Und der andere ist darüber verbittert in den Tod gegangen. Und diese Sache, dass Gott hineinpusten kann, das möchte ich einfach als Letztes, dass wir das mit in die Woche nehmen. Lasst uns mal aufschlagen, Psalm 107. Psalm 107. Das ist ja ein Psalm, der viel zitiert wird, den man gerne liest, aber nicht bis zum Ende. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte wird ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern. Sie schrien zum Herrn, da errettete er sie. Sie sollen den Herrn preisen, denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde mit Gutem erfüllt. Das ist der Abschnitt 1, der geht von Vers 1 bis Vers 9. Dann zweiter Abschnitt von 10 bis 16, dritter von 17 bis 22, vierter Abschnitt von 23 bis 32. Vier Menschengruppen und dann kommt nochmal im Nachgang. Diese vier Menschengruppen machen mit Gott Erfahrung immer auf dieselbe Weise. Sie sind gekennzeichnet durch eine bestimmte Not. Sie rufen zu Gott, er antwortet und hilft und sie sollen sich dankbar erweisen. Das ist identisch, obwohl die Lebensumstände dieser vier Menschengruppen total unterschiedlich sind. Wenn man so will, sind das Typgruppen von Menschen, was man für die Seelsorge ganz wichtig braucht. Also wer in solchen Dienst steht, wer mit Menschen beraten soll, wer sie zu Jesus führen will, braucht eigentlich diese Psalmen. Dann kommt der Abschnitt 5, der ist schon etwas merkwürdig, der geht von 33 bis Vers 41. Und den möchte ich mal vorlesen, weil das nämlich dem letzten Vers von unserem Hosea-Text entspricht. Er, Gott, macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land macht er zur Salzstäbe wegen der Bosheit seiner Bewohner. Er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Und er ließ Hungrige dort wohnen, damit sie Siedlungen gründen konnten. Sie besäten Felder und pflanzten Weinberge, die Frucht brachten als Ertrag. Und er segnete sie und sie mehrten sich sehr. Ihr Vieh ließ er nicht wenig sein. Und sie wurden wieder wenig und beugten sich unter der Last von Unglück und Jammer. Er schüttete Verachtung auf Edle, er ließ sie umherirren in wegloser Einöde. Doch den Armen hob er empor aus dem Elend und machte seine Sippen zahlreich wie Herden. Unabhängig von den Rettungen Gottes, die er für Menschen hat, hat er ein souveränes Handeln. Und zwar in beide Richtungen. Er macht Ströme zur Wüste und an anderer Stelle, er macht dürres Land zu Wasserquellen. Völlig unabhängig von unseren Sehnsüchten hat Gott das Recht, souverän zu handeln. Ich möchte das am liebsten laut schreien oder alle wiederholen lassen. Unabhängig von unseren Sehnsüchten hat Gott das Recht, souverän zu handeln. Das muss uns richtig ins Herz fallen, ihr Lieben. Es wird manches Mal gelehrt oder zumindest häufig geglaubt, wenn wir nur beten, dann muss Gott doch Wandel schaffen. Und es gibt deswegen Leute, die beten 20 und 40 Jahre immer dasselbe. Mit immer größerer Verzweiflung und manches Mal mit Hoffnung, Gott muss doch endlich handeln. Er kann, er muss nicht. Er ist kein Gebetsautomatserfüller. Und wenn er handelt, handelt er wunderbar. Und zwar in beide Richtungen. Er handelt so, dass Menschen, die was sind, zu nichts werden können und Menschen, die nichts sind, zu was Bedeutenden werden können, wenn er das will. und wann er das will. Und er kann Dinge, die in eine Richtung aufwärts gehen, auch in die andere Richtung abwärts gehen lassen. Und das Geheimnis, das zu verstehen, steht im letzten, in den letzten beiden Versen. Die Aufrichtigen sehen es und freuen sich und alle Ungerechtigkeit muss ihren Mund schließen. Wer ist weise, der merke sich das und sie sollen die Gnadengaben, also die Weisen und die Aufrichtigen, sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Es ist also ein Zeichen von Aufrichtigkeit im Sinne Gottes, wenn wir seine Souveränität nicht in Frage stellen. Und wenn es zum Beispiel im Psalm 39 heißt, den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen, dann ist damit nicht etwa gemeint, denen, die niemals eine Lüge sagen, oder die immer die Wahrheit in Person sind, sondern aufrichtig sind die Menschen, die sich vor Gott beugen und seine Souveränität nicht in Frage stellen. Das ist das wichtigste Zeichen von Aufrichtigkeit. Und deswegen wünsche ich, dass wir, auch wenn wir Fragen haben, auch wenn wir nicht mit allen übereinstimmen, uns nicht dazu verführen lassen, Gott in Frage zu stellen oder in Zweifel zu ziehen, was er tut. Er hat das Recht, Menschen zu begnadigen und er hat das Recht, Menschen zu verwerfen. Und beides tut er in Gerechtigkeit. Er versäumt nicht dazwischen, mal nach dem Richtigen zu gucken und er braucht uns auch nicht als seine Berater. Oder als Souffleure, die ihm vorsagen müssen, was er tun soll. Das weiß er schon selber. Und deswegen lasst uns gerade in unserem Beten sorgfältig sein, dass wir beten, was in seinem Willen ist. Und wie soll ich das, wenn ich sein Wort nicht kenne? Deswegen ist es manches Mal besser, ich halte noch den Mund und lasse mir was sagen, denn das Wortlesen heißt ja, ich rede mit Gott in der Weise, dass er zu mir redet, dass ich ihn mal reden lasse. Und von daher ist jedes Bibellesen gleichzeitig Beten. Ich sage das mal ganz bewusst. Wir denken manchmal, wir müssen Menschen das Beten lehren. Aber sie lernen es durch das Lesen. Und zwar in der Weise, dass Gott dann redet. Beten heißt nicht zuerst, dass wir ihm die Ohren voll quatschen, sondern dass wir mal unser Herz füllen lassen mit seinem Wort. Deswegen ist jedes Lesen der Bibel gleichzeitig Gebet. Und das wiederum sollte uns nicht zuerst zum Bitten und Betteln führen, sondern zur Dankbarkeit. Zur Dankbarkeit. Wenn man anfängt zu beten, dann mit Dankeschön. Das ist ungefähr dasselbe, was wir auch unseren Kindern beibringen. Wenn sie das Reden lernen, ist eine der ersten Dinge, das Lernen, Bitte und Danke zu sagen. Oder? Ja, zumindest in den Familien, wo man was auf sich hält. Und ich denke, als Familie Gottes sollten wir solche sein, wo wir das Danke sagen, ernst nehmen, lernen, das auch kundwerden lassen. Und dann kommt irgendwann die hohe Schule des Betens. Differenziert im Willen Gottes. Deswegen ist es richtig, wenn wir sein Wort beten. Zweite Art zu beten ist Psalmen zu lesen, laut zu lesen. Das sind vorformulierte Gebete zu unserer Hilfe. Das Vaterunser beten ist ein vorformuliertes Gebet zu unserer Hilfe. Als Muster, wenn man so will. Man muss das nicht mit diesen Worten beten, aber mit diesem Muster. Und was ist das Muster des Vaterunsers? Es hat erste Dinge Gottes im Blick, danach unser. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist wirksames Beten, ihr Lieben, dass wir Gottes Dinge im Blick haben. Unser tägliches Brot gib uns heute danach. Und so weiter. Vater, wir preisen dich, dass du so mit uns umgehst und dass dein Wort lebendig ist und wirksam. Und ich vertraue dir, dass es auch heute wieder als scharfes Wort schneidet und Seele und Geist trennt und in uns den Weg bahnt für deinen Willen für deinen Geist, für dein Reich. Und dass wir darin wachsen dürfen, indem unsere Erkenntnis deiner selbst und die Erkenntnis Jesu Christi zunimmt. Dafür preise ich dich und dazu segne ich diese Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.